Hi, mein Name ist Patrick Rosenblatt. Ich leite seit 10 Jahren die Shopify Plus Agentur eShop Guide. In diesen 10 Jahren haben wir sehr viel Erfahrung mit Shopify gesammelt und sind auch in das ein oder andere Fettnäpfchen getreten. Und diese Erfahrung wollen wir hier und heute teilen. Willkommen bei Shopify für Profis. Warum ist es eigentlich so, dass wenn man nach Case Studies googelt für Shopify zu Shopware-Migration, man Tausende und Abertausende findet, aber wenn man nach Case Studies von Shopify zu Shopware-Migration googelt, man fast keine findet. Nicht nur keine Case Studies, sondern fast auch keine Landingpages von Agenturen. Ich weiß, warum das so ist. Ich bin aber voreingenommener Shopify-Experte und mache auch seit 10 Jahren nichts anderes. Ich habe auch tatsächlich seit Tag 1, seitdem wir das machen, noch nie was anderes als auf Shopify gesehen. Warum ist das eigentlich so? Warum kam ich nie in die Versuchung? Ich glaube, womit ich gerade eingestiegen bin mit diesem Vergleich, gibt uns ein Gefühl dafür. Der Druck des Marktes geht einfach in Richtung Shopify. Weil Shopify ist meines Erachtens nach das überlegenste Produkt. Jetzt ist das natürlich eine sehr generalisierende Aussage, das überlegene Produkt. Für wen? Für was? Für E-Commerce allgemein? E-Commerce kann bedeuten, ich gucke hier gerade unten auf die Kortumstraße in Bochum, die Einkaufszeile der Wollladen von Tante Erna, bis hin zum internationalen Großkonzern. Die eine macht vielleicht 10.000 Euro Monatsumsatz online, der andere vielleicht 10 Millionen oder sogar 100 Millionen. Das heißt, das möchte ich so ein bisschen beleuchten, vielleicht auch, wie sich Shopify in den letzten 10 Jahren entwickelt hat und warum ich glaube, dass es für beide Cases, die ich gerade aufgemacht habe, eine relevante Option ist. Das heißt, ich glaube das, sondern ehrlich gesagt weiß ich sogar, weil ich arbeite jeden Tag damit und ich spreche mit Kunden, die genau diese Systeme nutzen oder mal ein anderes System genutzt haben und jetzt Shopify nutzen und ich sage mal, sehr viel Positives zu berichten haben. Ich gehe da mal ein bisschen chronologisch vor. Wie gerade schon angedeutet, wir machen das jetzt seit knapp 10 Jahren. Ich bin von meinem Hintergrund her Betriebswirt, kein Techie. Und wir sind auch Quereinsteiger in die Agenturwelt. Also ich habe 2 Mitgründer. Agentur gründet man nicht wirklich, das passiert irgendwie. Ne? Du bist eben erst Freiberufler und dann hast du so viel Nachfrage, weil du das gut machst, dass du Mitarbeitende brauchst und ehe du dich versiehst, bist du eine Agentur. Aber wir kommen eigentlich gar nicht aus der Branche. Ich habe bei einer Bank gearbeitet. Gut, Oliver war SAP-Berater, Dave war Softwareentwickler. Und über Shopify sind wir gestolpert, weil wir selber versucht haben, einen Online-Shop aufzumachen. Das hat überhaupt nicht geklappt, aber voll cool, dass wir Shopify kennengelernt haben darüber. Wir wurden am Anfang ziemlich belächelt, so als Dienstleister. Und Shopify wurde auch belächelt. Das ist doch nur ein Shop-Baukasten. Oder ein Webseiten-Baukasten, das kann doch gar nichts. Das ist eben so ein Ami-System. Und klar, Shopify vor 10 Jahren war noch eine ganz andere Nummer als heutzutage. Letztes Jahr haben Merchants auf Shopifys Plattform, ich habe es gerade nochmal nachgeguckt, eine Billion Dollar umgesetzt im Jahr 2024. Darunter teilweise HändlerInnen, deren Umsätze pro Jahr in die Milliarden gehen. Belächeln tut Shopify niemand mehr. Ob wir jetzt als eShop gar noch belächelt werden, damit habe ich egomäßig kein Problem und das ist auch okay. Ich glaube, dieses Belächeln damals, vor allem von anderen Dienstleistern, von Agenturen, war nicht nur, ach, Shopify ist doch nur ein kleines System, sondern auch so ein bisschen, du musst als Agentur ein ganz anderes Geschäftsmodell haben. Shopify ist in der Cloud, das heißt, ich kann meinen Kunden jetzt als Agentur kein Geld aus der Tasche ziehen fürs Hosting, für Sicherheitsupdates, weil es gibt halt nur ein Shopify und das updatet sich von alleine. Für Sicherheitskontrollen, Sicherheitsmaintenance, ja, das machen die hochbezahlten Silicon Valley Engineers, die ich mir als Firma niemals leisten könnte und auch unsere Kunden niemals leisten können, für 300.000 irgendeinen Backend-Architekt und Engineer einzustellen. Davon hat Shopify 2.000, 3.000 bei sich sitzen, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als darauf zu achten, dass ihre Backend-Architektur abgesichert ist und performant ist. Ja, und dass man auch an einem einzelnen Wochenende mehrere Dutzende Milliarden Euro Umsatz über die Plattform machen kann. Also insgesamt und jeder einzelne Händler dann natürlich auch. Und wenn wir dann gefragt werden manchmal, kann Shopify denn meine Traffic-Spitzen? Also selbst wenn wir von großen Playern gefragt werden, die sagen, wir machen 100 Millionen Euro im Jahr machen, auch das ja, Kann es. Kann es. Du bist wahrscheinlich nicht größer, als wenn Kylie Jenner einen Flash Sale macht. Oder als wenn Roche oder Tesla ein Auto verkauft. Ich habe das gerade mit dem Hosting schon mal angedeutet. Oder mit dieser Cloud-Infrastruktur. Als wir angefangen haben, das habe ich dann auch erst mit der Zeit realisiert, wie angenehm das als Agentur oder als Dienstleister eigentlich ist, weil ich kann zwar nicht abrechnen, diese ganzen Leistungen, aber ich hatte auch noch nie eine Nachtschicht oder eine Wochenendschicht, weil irgendwelche Server nicht funktioniert haben. Weil die funktionieren halt einfach und wenn sie nicht funktionieren, also wenn Shopify nicht funktioniert, und es gab es in den letzten 10 Jahren zweimal, ne, wo es generell, ich sag mal, das halbe Internet lahmgelegt war, weil Backend-Dienstleister, also da hat kein Google funktioniert, da hat kein Facebook funktioniert, und dann hat in dem Fall auch kein Shopify funktioniert, aber dann funktioniert natürlich gar nichts mehr. Und wenn auch ein Google nicht mehr funktioniert, dann funktioniert auch eine Plattform nicht mehr unbedingt. Auf jeden Fall, in der Cloud. Ich habe nie am Wochenende arbeiten müssen. Ich habe nie schwitzend vor einem Server-Update sitzen müssen oder vor irgendeiner Angreifbarkeit, weil irgendeine PHP-Version jetzt nicht mehr aktuell ist oder irgendein Exploit bekannt wurde bei irgendeiner Geschichte. Weil ich setze halt auf Shopify als Agentur. Und wenn ich das als Agentur schon so sehe, dann sehen das die Merchants wahrscheinlich erst recht so. Nochmal vielleicht so ein bisschen zu diesem, wir wurden damals belächelt und Shopify, ist das überhaupt was Vernünftiges und so weiter. Wir sind damals ziemlich idealistisch an die Sache rangegangen, weil damals war auch das Ziel von Shopify, zu sagen, wir wollen Entrepreneurship enable. Ja, also wir sind dafür da, um Unternehmertum zu demokratisieren, vor allen Dingen im Internet. Und wie gesagt, das war vor 10, vielleicht für Shopify sogar vor 15 Jahren. Und so richtig integriert habe ich diesen Gedanken in einer Anekdote, das war noch relativ früh bei uns, dass tatsächlich so ein Wollgeschäft, ne, die irgendwie 2.000, 3.000, 4.000 Euro Umsatz im Monat gemacht hat, mit dem Angebot von einer Shopware-Agentur über 50.000 Euro zu uns gekommen ist und gesagt hat, cool, das ist für mich schon Stretch als Investition, aber ich glaube, das muss ich halt machen, um digital zu bestehen. Und ja, da war mein Unternehmerherz so ein bisschen angegriffen, muss ich ehrlicherweise sagen, weil ich glaube, wenn du ein kleines Ladengeschäft betreibst, sind 50.000 Euro mega, mega viel Geld. Und ich habe mich dann gefragt, wie kommt jemand dazu, dir so ein Angebot zu machen? Also, das ist, als wenn du ein kleiner Landschaftsbaubetrieb bist. Du gehst zum Mercedes und sagst, du brauchst einen Laden. Und die wollen dir einen Unimog für 500.000 Euro verkaufen, der eigentlich von der Bundeswehr gekauft wird. Also, wie kommt man darauf, das zu tun? Im Nachhinein oder jetzt ein bisschen länger da drin zu sein, verstehe ich, da sitzt niemand und denkt sich böswillig, hahaha, der verkaufe ich jetzt mal einen Online-Shop für 50.000 Euro. Sondern das sind einfach technische Notwendigkeiten, wo dann gesagt wird, ja, okay, wir müssen das onboarden, wir müssen das aufsetzen, wir müssen Datenbanken erstellen, wir müssen Dinge anbinden, also wir müssen ganz, ganz, ganz viele Sachen machen und die sind halt unglaublich aufwendig. Es ist halt nicht so wirklich vorgebaut. Und nochmal, das ist auch vor Shopware 6 und da war Shopware 5 gerade neu und so weiter. Während wir aus dieser Shopify-Ecke kamen und uns dachten, ja, das ist doch alles, also literally dieses ganze Vorbereiten und Datenbanken aufsetzen, das sind 3 Klicks, also im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn ihr jetzt euch entscheidet, ey, ich möchte mir mal angucken, wie Shopify aussieht, dann könnt ihr das sofort machen. Das ist eine ganz einfache Verkaufsstrategie von uns. Kunden kommen, sagen, sie gucken sich gerade verschiedene Shopsysteme an, weil sie zum Beispiel, ne, migrieren wollen, ja, aktuelles E-Commerce. Und was wir dann machen, ist einfach eine Shopify-Demo, aber eine auf sie zugeschnittene Shopify-Demo. Da stecken wir vielleicht 10 oder 20 Stunden rein von irgendeinem Werkstudierenden, also auch noch nicht mal von einem Senior Shopify Developer oder sowas. Und dann haben die häufig einen Shop, der im Backend und im Frontend hochwertiger ist als das, was sie jetzt schon haben. Wenn ihr jetzt Profi seid, sagt ihr, ja gut, warum? Ja, das ist ja jetzt das Einfache. Wichtig sind die Prozesse und die Funktionen. Sind sie auch. Ne? Deswegen sind Projekte tendenziell, dauern sie länger als 10 oder 20 Stunden zu machen. Aber worauf ich hinaus will, ist, wo man sonst 10, 20, 30, 40 Tage und, ne, es gibt Systeme, da sprechen wir von dreistellig Personentagen, in das Setup, in das technische Onboarding steckt, ist bei Shopify einfach da. Und da geht mir als Betriebswirt natürlich das Herz auf. Also nochmal. Ich glaube nicht, dass das böswillig ist, sondern wie gesagt, das war die technische Notwendigkeit und wir hatten, glaube ich, den Vorteil, dass wir nicht schon verblendet waren von anderen Systemen. Wie gesagt, also ich habe bis heute nicht wirklich ein anderes System gesehen und ich würde gar nicht auf die Idee kommen, fürs Setup und fürs Onboarding irgendwen 30 Tage ins Angebot zu schreiben, weil brauchen wir halt nicht. Und inzwischen ist der Markt auch so reif und Shopify so weit oder so etabliert und Cloud-Systeme generell, dass selbst, also inzwischen fast ein paar deutsche Mittelständler gecheckt haben, dass sich die Welt der IT-Kosten fundamental gewandelt hat. Im englischsprachigen Raum ist das natürlich schon viel länger so. Ich möchte noch mal ein bisschen in die Chronologie von Shopify gehen und auch von eShop, weil ich glaube, da versteht man noch mal mehr dieses, wie kann Shopify einerseits Enabling Entrepreneurship sagen und andererseits aber auch sagen, ich weiß nicht, ob ihr es jetzt gelesen habt, ne, vor kurzem ist Westwing auf Shopify gelauncht. Die machen 700 Millionen Euro Umsatz pro Jahr. Und die nutzen jetzt Shopify. Wie kann Shopify beides machen? Also als Shopify angefangen hat, hatten die, wie gesagt, diesen demokratisierenden Gedanken. Wir bauen jetzt eine Shop-Software für Anwender, nicht für Techies. Und die haben das unterlegt mit so Sachen, ne? Also Tim Ferriss, wenn das ein Begriff ist, der war so ein bisschen Ambassador, wenn man so möchte. Die haben so eine Build-a-Business-Competition gemacht. Und die ersten Jahre von Shopify waren geprägt von diesem Entrepreneurship, Entrepreneurship, Entrepreneurship. Was für Shopify und auch uns als Partner bedeutete, get as many shops as possible. Ja, also das war lange die Ziel-KPI von Shopify zu sagen, wir möchten so viele Shops hosten wie möglich. Das hat sich dann gewandelt irgendwann. 2019 kam Shopify Plus als ja, Kostenplan, wenn man so möchte, eigentlich raus, wo der sich eher an, ich sag mal, etabliertere Online-HändlerInnen richtete, wo nicht mehr das Thema Startup, Scale-Up irgendwie im Vordergrund stand, sondern wir in Deutschland würden wahrscheinlich sagen, irgendwo kleiner Mittelstand und auch mittlerer Mittelstand. Also, ne, wo man sagt, so bis 20, 30, 40 Millionen Euro Jahresumsatz sollte darüber auf jeden Fall locker möglich sein. Genau, das war 2019. Damit einhergehend war auch eine Änderung der Ziel-KPI von Shopify. Also warum ist das überhaupt so relevant? Shopify ist ein börsennotiertes Unternehmen und die erzählen ihren Investoren natürlich eine Geschichte. Und die Geschichte am Anfang war, wir werden ganz, ganz, ganz viele Shops powern. Und jetzt ist die Geschichte, wir werden ganz, ganz, ganz viel E-Commerce-Umsatz powern. Warum ist es relevant für die Investoren, dass sich das so gewandelt hat? Ganz klassische ABC-Analyse. Du kannst, selbst wenn du 50 Millionen Shops hostest, aber die machen alle nur 5.000 Euro Umsatz im Monat, ist das Umsatzpotenzial natürlich geringer, als wenn du 5 Millionen Shops hostest, die machen aber alle 100.000 Euro im Durchschnitt Umsatz im Monat. Also auch das Umsatzpotenzial von Shopify, die wie viele Cloud-Softwares inzwischen einerseits eine monatliche oder jährliche Gebühr abrufen und teilweise auch eine Beteiligung an dem Umsatz in Form von Transaktionskosten haben. Vielleicht einmal kurz auch noch da eine kleine Anekdote oder ein bisschen schwadronieren. Damals war das ein Riesenthema immer, wenn sich Leute Shopify angeguckt haben und die gesagt haben, ja, aber da habe ich ja laufende Kosten bei Shopify. Und vor allem da habe ich diese Umsatzbeteiligung, diese Transaktionskosten. Inzwischen kenne ich kein System mehr, das nicht ein entsprechendes Pricing hat. Also wenn du jetzt auf die Shopware-Preiseseite zum Beispiel gehst, dann siehst du da nichts von Transaktionskosten, aber im Endeffekt steht da ab Euro im Monat, abhängig vom GMV, Gross Merchant Value, also wie viel dann tatsächlich du verkaufst. Das heißt, wenn du davon ausgehst, 50 Millionen Euro im Jahr umzusetzen, wirst du deutlich mehr bezahlen, als was das auf der Webseite steht, wenn du nicht gerade der BVB bist und die richtig Bock haben, dich als Referenz zu gewinnen. Das heißt, es ist heute kein Thema mehr mit diesen Transaktionskosten. Plus, das Modell hat sich auch gewandelt, weil wenn du jetzt Shopify Payments nutzt, der hauseigene PSP, bekommst du dort, also wir haben dir diese Transaktionskosten erlassen und sowieso, wenn du in den höheren Plänen bist, also ab Shopify Plus und inzwischen gibt es auch Shopify Enterprise, kommen wir auch gleich nochmal zu, ist dieses Transaktionskostenthema deutlich, deutlich geringer als es noch früher war. Okay, also Shopify hat diesen Wandel durchgemacht von Enabling Entrepreneurship zu im Prinzip Enabling E-Commerce. Und ist das nur eine Investorengeschichte, eine Investorennarrative? Nein, das hat auch Implikationen für das Produkt. Weil Entrepreneurs brauchen andere Features und Funktionen als Mittelständler. Beispiel, ganz am Anfang war so das Ding, Shopify hatte so voll den coolen Logomaker. Heutzutage ist AI, ne? So ein Logomaker, das ist doch voll easy. Aber hatte Shopify vor 10 Jahren und damit sind sie voll steil gegangen. Und dieses ganze Dropship-Ding, so das war so ein Shopify-Thema. Heute, um schon mal so ein bisschen vorzugreifen, sprechen die Leute über Shopify Markets, was da als Internationalisierungsfeature ist, oder Shopify B2B, ne, um B2B-Sachen abzubilden. Oder Shopify ist inzwischen auch ist eigentlich ein CMS, ein CRM, ein PIM und zu gewissen Größen auch ein ERP. Ja, also Shopify verbindet inzwischen super, super vieles. Aber ich greife vor. Auf jeden Fall 2019 kam Shopify Plus und dementsprechend GMV in den Fokus. Und wir als Partner, uns wurde auch gesagt, hey Leute, ne, GMV, große Kunden, große Kunden, große Kunden. Da gab es aber ein kleines Problem mit zum damaligen Zeitpunkt. Nämlich war das Produkt, wie gerade schon angedeutet, eher auf Entrepreneurs ausgerichtet. Und die Dinge, die sie rausgebracht haben, kurz vorher, zum Beispiel Shopify Plus selber, oder die damalige B2B-Lösung, waren, ja, okay. Also sie waren besser als das, was du, ne, also für den Preis war es auf jeden Fall sehr, sehr kompetitiv. Aber trotzdem, ne, wenn du das zum Beispiel damals mit der B2B-Suite von Shopware verglichen hast, die damals auch rauskam, musste ich auch als voreingenommener Shopify-Experte sagen, ja gut, es gibt schon viele Cases weiterhin für Shopware. Gab es zumindest damals nochmal, das war Shopware, das war auch noch pre, ihr müsst jetzt alles zu Shopware 6 und mega viel Geld für die Migration ausgeben. Da passierten aber zwei Sachen. Das erste, Tobi Lütke, der deutsche Gründer von Shopify und CEO, hat sich selber auch wieder zum Head of Product gemacht. Dafür muss man berücksichtigen, guckt euch Tobi mal an, der ist ziemlich nerdig unterwegs, ohne ihm da, glaube ich, zu nahe zu treten. Und seitdem Tobi wieder die Produkthoheit hat, hat sich das Produkt und die Features, also das Produkt Shopify und die Features, unglaublich geil weiterentwickelt. Also inzwischen haben wir halt eine B2B-Suite, die ist. Es gibt inzwischen Shopify Markets, womit Internationalisierung super smart durchdacht ist und super einfach funktioniert und auch anbindbar ist an ganz viele andere Tools, die man so nutzen würde. Shopify mit dem Live Editor 2.0 ist inzwischen eigentlich ein full-blown CMS. Also wir haben eigentlich keine Kunden mehr, die nochmal ein externes CMS anbinden. Du hast natürlich so Headless-Cases, wo du sagst, ich habe halt mein CMS, ich möchte halt irgendwie eine Headless-Webseite oder einen Headless-Online-Shop haben. Es gibt einige Gründe dafür, die sind aber nicht so mannigfaltig, wie man das eigentlich denken würde, warum man das so machen würde. Aber auf jeden Fall, ne, Shopify ist inzwischen auch ein CMS. Also unsere Webseite eShopGuide.de zum Beispiel läuft auf Shopify, obwohl wir natürlich keinen Online-Shop haben. Das heißt, Tobi, Produkt viel besser weiterentwickelt, vor allem in Richtung diesen mittelständischen und inzwischen auch Enterprise-Features. Und das Zweite, Corona ist passiert, Anfang 2020. Da werde ich jetzt nicht so tief eingehen, aber natürlich war das für Shopify und die gesamte Branche ein riesiger Push. Und was ganz viel passiert ist, ganz viele Unternehmen waren gezwungen, sehr kurzfristig digitale Vertriebsprozesse aufzusetzen. Und ich sage extra digitale Vertriebsprozesse und nicht einfach nur Online-Shops, weil das Shopify ein geiles Online-Shop-System war. Das war zu dem Zeitpunkt schon hinlänglich bekannt. Aber zum Beispiel, eine Anekdote jetzt aus unserer Welt, Vorwerk. Die hatten wir 2017, hatten wir denen schon mal einen Shopify-Workshop gegeben. Die wollten sich das einfach mal angucken. Corona angefangen, das war, ja, ich sag mal März, April 2020. Und deren Geschäftsmodell für den Thermomix, das war ja im Prinzip kaputt, weil sich keiner mehr besuchen durfte. Das war damals, ne, wir haben mit Italien, Vorwerk Italien gesprochen. Das heißt, diese Partys, diese VertriebspartnerInnen, sage ich mal, ne, die dann, also diese EinzelverkäuferInnen, das kann ja nicht mehr stattfinden, physisch. Auch die ganzen Prozesse dahinter waren physikalisch. Mit Papier und so weiter, wenn jetzt jemand einen Thermomix kauft, dann wurde wirklich ein Vertrag unterschrieben. Und die haben sich bei uns gemeldet und gesagt, okay, wir brauchen jetzt, also im wahrsten Sinne des Wortes, jetzt eine Lösung, um das, was wir typischerweise physisch machen, digital abzubilden. Also ne, irgendwie online basiert, in einer Zoom-Konferenz, am besten direkt mit Contracting und Payments und. Weil die Opportunität, die uns da flöten geht, sind ungefähr 1 Million Euro pro Tag. 1 Million Euro pro Tag. Nur Italien. Vorher hatten wir ein crazy Geschäftsmodell. Anyways. Von dem, wir brauchen das, bis hin zu diese Plattform, die wir dort gebaut haben, setzt 1 Million Euro pro Tag um, hat es 1,5 Wochen, nochmal, 1,5 Wochen gedauert. Das war wirklich unser Meisterstück, muss man sagen. Und wir haben uns auch richtig ins Zeug gelegt. Aber nochmal, was für ein Digitalprojekt von einem internationalen Großkonzern, bei dem wir über dreistellige Millionenumsätze pro Jahr sprechen, wird auch nur in einem Zeitraum unter einem Jahr umgesetzt. Geschweige denn unter einem Monat. Und jetzt würde ich gerne sagen, also tatsächlich, Teil davon ist auch, wir sind einfach gut in dem, was wir machen. Oliver mit seiner Accenture-Vergangenheit, SAP-Berater, für den ist, vor wer kommt und braucht sowas, konnte der halt einfach machen. Es gibt, glaube ich, nicht so viele, zu dem Zeitpunkt gab es nicht so viele Shopify-Partner, die dazu, die Reife hatten, das wirklich zu bewerkstelligen. Wir hatten sie. Plus, wir haben das durchgezogen und Little Italy, wie es intern dort hieß, ist gelaufen und die Plattform wird natürlich weiterhin eingesetzt. Also auch jetzt inzwischen wird ja physisch wieder vertrieben und ist ja alles gut, aber die Prozesse oder die digitalisierten Dinge, die wir dort aufgesetzt haben, werden natürlich weiterhin genutzt und wurden auch auf andere Länder ausgerollt. Und das ist nicht nur uns mit Vorwerk passiert, das haben wir auch mit anderen Kunden gemacht und sicherlich auch ganz viele andere Player mit Shopify auch, weil Shopify ist einfach von seiner ganzen Infrastruktur, wir kommen wieder zurück zu diesem, damals hat das 20 Tage gedauert, oder nein, damals 20, 30, 40 Tage für ein Onboarding, für ein Setup, für ein technisches, bei Shopify fingerschnipsend. Da mussten natürlich auch die verbohrtesten Techies irgendwie dann sagen, ja gut, lieber Vorstand, lieber Großkonzernkunde, du brauchst jetzt eine Lösung. Nicht vielleicht irgendwie in anderthalb Jahren, sondern jetzt eine Lösung. Cloud, Shopify. Riesiger Boost. Hat viele, viele Kunden auf die Plattform gebracht. Und Shopify hat, würde ich sagen, geliefert, weil die wenigsten sind wieder gegangen. Nochmal, Tobi hat das Produkt übernommen oder ist Head of Product dann geworden. Und seitdem sind richtig, richtig viele coole neue Features rausgekommen. Die will ich jetzt nicht hier vertiefen, das machen wir beim anderen. Das machen wir zu einem anderen Zeitpunkt. Ich möchte nochmal ein bisschen reflektieren, warum Shopify eigentlich so erfolgreich ist in dem, was sie machen. Wir haben gerade schon über die Cloud-Infrastruktur gesprochen. Damit einhergehend ist, dass Shopify von Anfang an, die heutzutage bezeichnen das als API-Economy, embraced hat. Also, dass wenn du eine Software baust, du nicht mehr den Anspruch hast, dass diese Software alles abdeckt, was ein potenzieller Kunde brauchen würde, sondern dass diese Software spezifische Dinge erfüllt in der Wertschöpfungskette der Anwendenden und dass alles andere und dass die Daten und Informationen und Prozesse, die vielleicht rechts und links liegen, über eine API eingespielt bzw. ausgespielt werden können. Und wo jetzt ein Shopware, erst mit Shopware 6 sozusagen das bauen musste und auch ehrlich gesagt nicht so besonders gut gebaut hat wahrscheinlich, war das bei Shopify von vornherein drin. Das führt auch dazu, dass dieser Network-Effekt, ich weiß nicht, ob ihr davon schon mal gehört habt, aber dass, wenn es ein digitales Produkt, eine digitale Lösung gibt, gibt es eine Tendenz, dass sich eine Lösung durchsetzt. Also Beispiel Social Media war sehr lange, dass Facebook war halt das eine Ding. Weil je mehr Leute Facebook genutzt haben, desto interessanter war die Nutzung von Facebook und desto uninteressanter war die Nutzung einer anderen Plattform. Und deswegen sind immer mehr zu Facebook gekommen. Und bei Shopify ist das, je größer Shopify ist, desto mehr Merchants auf Shopify sind, desto eher haben andere Softwareanbieter, die ERPs anbieten, CRMs, E-Mail-Marketing-Tools, was auch immer, ein Interesse daran, sich als erstes an Shopify anzudocken. Oder auch als Social Selling, auch während Corona oder eigentlich schon vor Corona so ein Thema wurde. Mit Instagram-Shopping und YouTube-Shopping und inzwischen TikTok-Shopping und so weiter. Wo gab es die ersten Integrationen zu Shopify? Google Pay, Apple Pay, wo gab es die ersten Integrationen zu? Shopify, PayPal Express. Und also, die sind sich teilweise politisch spinnefeind, ne? Also die sind sich, also jetzt, wenn du mit Amazon Pay nachdenkst, Amazon und Shopify sind keine natürlichen Freunde, die sind Konkurrenten. Trotzdem ist es für Amazon ganz klar, ich will mein Produkt Amazon Pay pushen, brauche ich eine Shopify-Integration als allererstes. Die denken nicht nach über eine Shopware-Integration oder eine Salesforce-Integration, weil das in Summe viel weniger genutzt wird. Also einerseits von weniger Merchants, aber auch durch oder auch deutlich weniger Umsatz dadurch läuft. Also Shopify profitiert von diesem Netzwerkeffekt. Jetzt ist API und das eine Thema, das andere Thema bei Shopify ist Versionierung, was es auch so unglaublich konstant macht. Ich nehme mal einen Vergleich, Apple und Windows. Ich sitze, ne, mein MacBook steht hier. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was für eine Apple, was für eine macOS-Version ich gerade habe. Ich bin interessiert mich ehrlich gesagt einfach nicht. Ich will ihn aufklappen, dann funktioniert er. Wenn er sagt updaten, dann mach halt ein Update. Ich will das einfach nur benutzen und ich habe keine Lust, nach einem Update irgendwelche Sachen neu zu installieren. Das ist lieber Computer, wenn du denkst, du musst ein Update machen, mach's halt. Für mich tust du das nicht. Windows, Windows 98, Windows XP, Windows 7, Windows 10, jetzt Windows 11, ne? Windows 10 läuft aus. Nicht nur habe ich währenddessen Updates, die Sachen kaputt machen, ich habe auch große, große Updates von Version X zu Version Y, die ich machen muss, weil irgendwann Version X nicht mehr geserviced wird von diesem Dienstleister, von diesem Softwareanbieter und die sagen, ja gut, wenn ihr weiterhin sicher sein wollt, müsst ihr halt umziehen. Kommt euch vielleicht bekannt vor, wenn ihr über Shopware oder auch andere Dienstleister nachdenkt und genauso ist das. Und da muss ich sagen, da gehen mir als Anwender, weil das bin ich ja, ich bin genau, ich bin Betriebswirt, kein Techie und wenn ich jetzt ein Merchant bin, ich bin ja kein Technologieunternehmen, wenn ich digital, nur weil ich digital verkaufen möchte. Ich bin ja auch kein Handwerker oder kein Maurer oder keine Malerin, nur weil ich ein Ladengeschäft irgendwie unten habe. Interessiert mich doch gar nicht, wie der Elektrokasten funktioniert. Ich gehe davon aus, wenn ich morgens das Licht einschalte, dass das Licht angeht und nicht, dass der Elektrokasten mir sagt, ja sorry, es gibt jetzt hier ein Versionsupdate und du musst jetzt erst die neue Version der Sicherung installieren, bevor das hier weiter funktioniert. Und ihr seht ne, schon, oder ihr hört, wie ich darüber spreche, das ist für mich wirklich unverständlich, wie man heutzutage immer noch Software auf den Markt bringen kann, die darauf basiert, dass das passieren muss. Und natürlich entwickelt sich auch Shopify weiter. Aber wir als Dienstleister werden typischerweise mindestens ein Jahr im Voraus darüber informiert, wie sich zum Beispiel die API anpasst. Und dann müssen wir unsere Apps, unsere Plugins angepasst haben, dann ein Jahr später, damit das entsprechend funktioniert. Und so gibt es einfach nicht diesen Upgrade-Zwang bei Shopify. Ich schließe gleich noch den Kreis hin, warum einerseits Tante Emma und andererseits der internationale Großkonzern Shopify nutzen können. Aber alles, was ich gerade jetzt erzählt habe, API-Economy, Cloud, auf dieser Basis kann ich Apps bauen, Apps, die publicly available sind, also öffentlich verfügbar über den Shopify App Store. Also wenn ich jetzt eine Klaviyo-Anbindung oder Accentral-Anbindung oder ich brauche ein Feature, was Shopify nicht nativ anbietet, ein Konfigurator zum Beispiel, einen Pull-Konfigurator will ich abbilden, relativ sophisticated. Ne, dann finde ich im App Store fertige Lösungen dafür. Das ist ein bisschen wie hier nochmal bei einem Smartphone oder auch bei meinem MacBook oder Computer. Das kommt schon mit einem gewissen Satz an Funktionalitäten, aber zu dieser Wundermaschine wird es erst, weil ich die Software und die Funktion nutzen kann, die andere Leute dafür gebaut haben. Und so ist es bei Shopify auch. Und ich bin nicht nur darauf angewiesen, dass jemand anderes diese Funktion oder diese Integration für mich baut, ich kann das auch selber machen. Also das machen wir auch viel für unsere Kunden, als wir damals Vorwerk gemacht haben. Es gab natürlich nicht den Vorwerk, also ne, Vorwerk hatte SAP im Einsatz, es gab halt natürlich damals noch nicht die Vorwerk SAP Shopify Integration. Die haben wir dann halt gebaut für Vorwerk, noch anderthalb Wochen. Ne? Also es war auch nicht so ein Riesending, wie man sich das vorstellt. Danach haben wir es natürlich noch extrem viel weiterentwickelt, aber allein vom ersten Aufschlag, was da halt möglich ist. Wenn man das alles zusammennimmt, läuft das darauf hinaus, dass wenn Shopify kommuniziert, hey, Shopify-NutzerInnen haben im Durchschnitt 60% weniger Total Cost of Ownership, also 60% weniger Gesamtkosten im Vergleich zur Nutzung einer anderen Agentur, einer anderen E-Commerce-Software. Darin beinhaltet sind die Lizenzgebühren für die Software, Kosten für Weiterentwicklung, Kosten für Maintenance, auch ne, Service-Dienstleister, Apps, die man irgendwie anbindet und. Und ich kann sagen, dass das stimmt. Also das ist das Feedback, was wir immer wieder auch bekommen. Früher gab es Bedenken, vermeintlich berechtigte Bedenken, zum Beispiel in Richtung DSGVO oder auch, hey, das Produkt ist doch gar nicht gut genug für meine 10, 20, 30, 100 Millionen Euro Jahresumsatz, die ich mache. Ich glaube, diese Bedenken sind nicht mehr valide. Ich habe West Wing gerade schon erwähnt. Wir wurden auch angesprochen, ob wir diesen Deal begleiten wollen. Und ich habe damals gesagt, ganz ehrlich, Leute, ich glaube da nicht dran. Also ich bin zu wenig tief jetzt in der Infrastruktur von Shopify, um mich gegenüber einem Kunden wie West Wing hinzusetzen und sagen, ey, das wird geil. Damals gab es schon das Produkt Shopify Enterprise, wurde schon angeteasert. Also ne, praktisch noch eine Stufe höher als Shopify Plus, Shopify Enterprise. Und jetzt dann das 1,5 Jahre später live zu sehen, muss ich sagen, Chapeau, die haben es wirklich hinbekommen. Und in dieser Zeit ist dieses Thema Shopify Enterprise, hat sich natürlich maßgeblich weiterentwickelt, sodass jetzt auch solche Kunden, solche Merchants geserviced werden können. Und wir können, glaube ich, festhalten, dass Shopify im Entrepreneurship-Bereich die Konkurrenz schon aufgefressen hat. Und im Mittelstandsbereich, das mit Shopware und BigCommerce und ähnlichen Playern jetzt auch passiert. Magento, ja, hat sich irgendwie selbst abgeschafft. Und wir migrieren ganz viele Kunden von dort weg. Shopware habe ich gerade schon erwähnt und ist außerhalb von Deutschland eh kaum Thema. Und jetzt mit diesem Shopify Enterprise wird auch Commerce Cloud und Spryker attackiert und das wird wahrscheinlich funktionieren. Und somit ist das jetzt ein Produkt, Shopify, oder man muss sagen, inzwischen eine Produktgruppe, wo du wirklich von dem ersten Euro Umsatz bis zur Milliarde an digitalen Umsatz im Prinzip alles abbilden kannst. Warum glaube ich, dass das Bestand haben wird? Also, über den Netzwerkeffekt haben wir gerade schon gesprochen. Shopify selber investiert maßgeblich weiter in sein Produkt. Also, wenn man das auch vergleicht mit anderen E-Commerce-Plattform-Anbietern, haben sie einen Größenanteil über 1 Milliarde Euro jedes Jahr und auch noch darüber hinaus, die sie zurück in die Weiterentwicklung ihres Produktes stecken. Ich sage das nicht so leichtfertig. Ich sitze jetzt hier und meine persönliche finanzielle Sicherheit beruht darauf, dass Shopify gut funktioniert. Nicht nur die letzten 10 Jahre gut funktioniert, sondern auch die nächsten 10 Jahre gut funktioniert. Was sind so die Supertrends, die sich Shopify anguckt? B2C E-Commerce ist so ein bisschen jetzt etabliert und spätestens seit Corona wird das keiner mehr in Frage stellen, dass das nur weiter wächst. Und die Integration Omnichannel ist ein riesiges Thema. Also B2C E-Commerce ist abgegrast und als Shopify werden wahrscheinlich auch die wenigsten heutzutage noch challengen, einfach die relevanteste Lösung. B2B hat ein viel größeres Marktvolumen als B2C, wenn man sich Handel ganzheitlich anguckt. Also 90% der Handelsumsätze weltweit sind B2B-Umsätze, nicht B2C-Umsätze. Das hat Shopify natürlich auch gecheckt. Wie gesagt, die müssen ja auch Stories für ihre Investoren erzählen. Das heißt, seit Jahren investieren die schon im Hintergrund in ihr B2B-Produkt und jetzt seit 2, 3 Jahren ist es auch live und ist wirklich auch richtig gut, muss man sagen. Und dort werden die nächsten Jahre sicherlich auch von geprägt sein. So dass ich dort auch sehr, sehr optimistisch bin, dass wenn jetzt dieses Jahrzehnt oder die nächsten Jahre tatsächlich mehr und mehr B2B sich online bewegt oder Vertriebsprozesse dort digitalisiert werden, dass Shopify dort in einer sehr, sehr relevanten Position ist. AI, wie wird sich AI entwickeln, das weiß ich genauso wenig wie jeder andere auch und werde mich jetzt nicht zu einer Aussage hinreißen lassen. Ich kann nur sagen, dass in den letzten 10 Jahren immer, wenn irgendwas Neues rausgekommen ist, Social Selling hatte ich gerade schon als Beispiel erwähnt, so Quick Checkout und Quick Payment Solutions, aber auch Augmented Reality, Virtual Reality, 3D-Modelle, ein Riesending, ist bei Shopify einfach drin. Da brauchst du also schon ab dem kleinsten Plan und schon seit Jahren. Wir sind immer an der Forefront, ja, am Zeitgeist, sag ich mal. Und ich wüsste nicht, warum das bei AI nicht so sein sollte. Und die haben auch schon pre-ChatGPT hatten sie AI-Funktionalitäten mit ihnen in ihrem Produkt und jetzt pushen sie es natürlich wie jeder andere auch. Jetzt gerade haben sie zum Beispiel ein Tool rausgebracht, wo du von deiner AI, das ist jetzt eher wieder für Entrepreneurs, so eine Spielerei, wo du von der AI deinen ersten Shop einfach bauen lassen kannst. Produkttaxonomie. Wenn du jetzt Produkte anlegst und willst so Produkte migrieren oder über eine Schnittstelle irgendwie anbinden von unseren Kunden, dann bietet Shopify dir die Option, zu erkennen, was das für Produkte sind und sie mit weiteren Informationen anzureichern und sei es nur intern, um sie besser zu pflegen. Und das ist Wahnsinn, wie gut das funktioniert. Da geht so viel händische Arbeit, wird so viel händische Arbeit gespart. Also um das abzuschließen, ich habe angefangen, gesagt, okay, Shopify wurde belächelt und wir wurden belächelt. Shopify wird jetzt als Tool, glaube ich, sehr, sehr ernst genommen. Und ich weiß, dass so die Enterprise-Fraktion vielleicht noch so ein bisschen das Lächeln hat. Ich befürchte, das wird ihnen allerdings auch vergehen, wenn sie nicht zumindest Shopify mit in ihr Portfolio nehmen. Es werden gerade Player wie PwC und Accenture ongeboardet. Größer wird es halt auch nicht mehr. Westwing war jetzt, glaube ich, nur der Anfang. Und ich glaube, wenn man heutzutage digital Umsätze erzielt, ob jetzt B2C oder B2B, ob auf Marktplätzen, in Ladengeschäften, im Online-Shop, über App, über was es sonst nicht alles noch so gibt, sollte man Shopify zumindest mit auf die Shortlist nehmen. Weil wenn man das nicht tut, wird man es im Nachhinein bereuen. Wir haben tendenziell geringere Kosten im Vergleich zu anderen Plattformen, ohne wirklich auf was zu verzichten. Wir haben viel mehr, was Plug and Play verfügbar ist und haben durch die Anpassbarkeit und durch die APIs im Prinzip alle Individualisierungsmöglichkeiten, die wir bei anderen Plattformen auch kennen. Entsprechend kann ich nur empfehlen, das ernst zu nehmen, sich das anzugucken und ja, nicht dann da zu sitzen und sich zu denken, ach, hätte ich mal. Ich hoffe, das war informativ. Eine kleine Reflexion durch die letzten 10 Jahre eines Shopify-Experten und des Shopify-Produkts. Und ich freue mich natürlich auf Interaktionen, auf Nachfragen, auf Bewertungen, auf Challenges, auf Kritik und auf eine Konversation, die daraus entsteht. Danke für eure Aufmerksamkeit.